Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Christian Berkel liest den 7. von 10 Auszügen aus dem Roman In einem Zug von Daniel Glattauer. Eduard Brünnhöfer und Katrin Meyer, die sich im Zugabteil kennengelernt haben, hatten kurzfristig Gesellschaft. Ein italienischer Vertreter für Photovoltaikanlagen, der so gut wie kein Deutsch spricht, hat sich dazugesetzt, doch auch recht schnell wieder verabschiedet, als er begriff, dass Katrin nicht Eduards Tochter ist und die beiden dabei waren, über intime Dinge zu reden. Katrin und Eduard sind froh, wieder ungestört zu sein. Sie schmeichelt ihm sehr, kommt aber immer wieder auf sein Verhältnis zu Regina, seiner Ehefrau, zurück. Das Thema Ehrlichkeit in einer langjährigen Ehe ist jetzt das Thema, zu dem sie ihn regelrecht löchert. Aber er spielt diesmal den Ball zurück und wartet jetzt auf eine längere Geschichte von ihr. Zuvor holt sie aus dem Speisewagen weitere Getränke.
Katrin kommt mit einem Kaffee, zwei Mineralwasser und zwei dieser kleinen Fläschchen zurück. Es waren die letzten zwei, die sie hatten, und sicher ist sicher, sagt sie. Ihre Einstellung gefällt mir, und ich beschließe, den Bordeaux vorerst nicht anzurühren. Allein schon seine Anwesenheit auf dem Fensterbrett übt eine beruhigende Wirkung auf mich aus. Dann erzählt sie mir ihre längere Geschichte. Ich würde sagen, es ist ein echter Klassiker, bei dem mir mein Lektor umgehend Klischeeverdacht attestiert hätte, wäre ich damit in Manuskriptform angetanzt. In drei Sätzen ließe sich die delikate Angelegenheit folgendermaßen zusammenfassen. Erstens, Katrin fährt nach München, um ihren Freund Richard zu treffen, mit dem sie seit 2 Jahren ein sogenanntes schlampiges Verhältnis pflegt. Zweitens, die Schlamperei ist vor allem dem Umstand geschuldet, dass Richard seit 25 Jahren verheiratet, nein, glücklich verheiratet und obendrein mit bereits erwachsenen Kindern gesegnet ist. Drittens, sie hasst ihn zwar für seine unverfrorene Doppelgleisigkeit, aber er ist einigermaßen klug, halbwegs unterhaltsam, ziemlich aufmerksam und sie geht gern mit ihm ins Bett, weil ihr Leiden unter dieser unbefriedigenden Situation wenigstens ihre Leidenschaft beflügelt und ihr deshalb nicht fad wird mit ihm. Katrin ist beim Sprechen langsamer geworden, ist mit der Stimme runtergegangen und sieht mich herausfordernd an. Ich weiß also, dass sie in wenigen Sekunden wissen will, was ich als doppelter Experte von ihrem Münchner Kammerspiel halte. Am besten ich gehe es lapidar an und sage einmal, blöde Geschichte. Sie hebt eine Augenbraue. Okay, damit verrate ich ihr offenbar nichts Neues, also frage ich einfach ein bisschen nach. Wo trefft ihr euch? Unterschiedlich. Heute zum Beispiel. Wahrscheinlich kommt er zu mir ins Hotel. Und seine Frau? Kommt nicht mit. Habe ich mir fast gedacht. Sie ist auf Dienstreise. Sie ist Diplomatin. Und sie weiß natürlich von nichts, also nichts von dir. Katrin lächelt. Lächeln 2. Halb ironisch, mit anschließendem Lächeln 8. Unüblich. Wehmütig. Hast du Skrupel? Frage ich. Ich? Wieso? Wegen seiner Frau. Nein, das ist seine Sache. Seine Frau geht mich nichts an. Außerdem hätte er nicht mich, dann hätte er wahrscheinlich eine andere. Was ich mir jetzt besser nur denke, möglicherweise hat er ohnehin auch eine andere oder zumindest eine nach der anderen. Der Mensch ist ja von Geburt an ein Serientäter, wenn man ihn nicht bald erwischt. Überhaupt der Mann. Was er einmal macht, macht er noch einmal. Dann macht er es wieder. Danach macht er es immer wieder. Und irgendwann einmal macht er es immer. Immer, überall und bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Hat er Skrupel? Richard? Nein. Wieso nicht? Weil er dazu steht. Wozu? Dass er seine Frau betrügt? Er sieht das nicht so. Okay, da bin ich jetzt vielleicht eine Spur zu konservativ oder zu alt. Oder ich habe einfach zu viele Romane zu diesem Thema geschrieben und bin betriebsblind. Das musst du mir erklären, schlage ich vor. Ich? Ich habe gehofft, dass du es mir erklären kannst, erwidert sie. Was? Wie ihr Männer da tickt? Wie ihr Männer da tickt. Wenn es mir gelungen ist, habe ich sie dafür jetzt richtig giftig angefunkelt. Ich verabscheue sie. Diese zynische Ihr-Männer-Verallgemeinerung, die ausschließlich von Frauen in emotionaler Bedrängnis mit Empfindlichkeitsgrad 10 und in Verächtlichkeitsstufe Rot gegen völlig unschuldige, neutrale Beobachter wie mich verwendet wird. Konkret, ich sitze hier stellvertretend für das Arschloch Richard da, muss mich für seinen Hedonismus abwatschen lassen und ihr auch noch erklären, was in ihm vorgeht und warum es aus männlicher Sicht verständlich und nachvollziehbar ist. Kommt überhaupt nicht in Frage. Wie sieht er es? Frage ich. Richard? Genau. Er sagt, dass eine Beziehung auf Dauer nur dann funktionieren kann, wenn man sich gegenseitig Freiheiten einräumt. Womit wir wieder beim Thema Freiheit und der etwas eingeschränkten, aber heiß begehrten Auslegung davon angelangt sind. Sexuelle Freiheiten, ergänze ich. Eigentlich wollte ich nur nach München fahren und nicht über Sex reden. Aber der Mensch ist nicht nur ein Serientäter, er ist auch ein Serienredner, wenn man ihn nicht bei Zeiten stoppt. Worüber er einmal redet, darüber redet er immer wieder. Was unser Gespräch angeht, trägt Katrin die volle Verantwortung. Und diese Freiheiten räumt er seiner Frau auch ein? Frage ich. Ja, sagt er. Das heißt, sie darf auf Dienstreise ihre diplomatischen Beziehungen bis zur restlosen Hingabe und Erschöpfung pflegen. Ja, angeblich. Und tut sie es? Das weiß er nicht. Er ist ja nicht dabei. Darf sie es ihm erzählen? Er sagt, sie soll es für sich behalten. So wie er dich für sich behält. Ja. Das heißt, beide dürfen treiben, was sie wollen, sollen es aber gefälligst voreinander geheim halten. Ja, so ungefähr. Das ist ein Modell, stelle ich fest. Also du findest es gut? Fragt sie. Nein, aber es ist ein Modell. Es ist ein Pakt. Wenn beide damit einverstanden sind und damit alt werden können, sollen sie es so machen. Die Frage ist eher... Was ist die Frage? Die Frage ist, wie du dich dabei fühlst. Ich? Ja. Schlecht. Warum tust du es dann? Frage ich. Mangels Alternativen. Und jetzt erzählt sie mir etwas über Männer, das man als Mann nicht unbedingt hören will, zumindest nicht ungefiltert. Deshalb ist der Zeitpunkt gekommen, da ich mir von dem vorletzten Fläschchen, das mich seit längerem anblinzelt, einen kleinen Schluck genehmige. Katrin bezieht sich auf Männer in ihrer Altersreichweite. Ich bin erleichtert, dass ich mich da knapp nicht mehr zugehörig betrachten darf und mich ganz auf mein empathisch distanziertes Kopfnicken zurückziehen kann. Ihre These, alleinstehende Männer dieser Sparte sind ausnahmslos zu vergessen. Und sie hat dank der entsprechenden Internetportale, wo die möglichen Kandidaten wie Ölsardinen geschichtet sind und oft auch so aussehen, eine stattlich repräsentative Stichprobe genommen. Das darf ich ihr glauben, sagt sie. Diese Männer sind entweder prinzipiell unvermittelbar oder sie sind geistig träge, dümmlich, dämlich, ungebildet, stumpfsinnig, schwachköpfig, hirnrissig. Oder sie haben zwar Niveau, müssen aber gerade die Trennung von ihrer Frau verkraften. Dann kann man mit ihnen bestenfalls abends ins Konzert gehen zur tragischen Symphonie von Schubert. Oder sie haben zwar die Trennung von ihrer Frau verkraftet, aber nicht die von ihren Kindern, denen die Wochenenden gehören, zum Uno-Spielen, Ketchup mit Pommes und Burger essen, Fantasy-Film schauen, Kino, Sky, Apple TV, Netflix, die ganze Palette für grüne Gesichter und viereckige Augen. Katrin kann aber gern mitkommen. Nein, danke. Oder die Männer haben Niveau und müssen auch keine Trennung verkraften. Weil eine Trennung ein Zusammensein vorausgesetzt hätte, zu dem sie nicht fähig oder nicht willens sind. Da gibt es die Hoffnungsgruppen der jungen, noch nicht Fähigen. Bei denen müsste man ganz von vorne anfangen, so quasi wie küsse ich unter Beteiligung der Zunge. Das ist Katrin zu mühsam. Und schließlich die Gruppe der noch nicht Willigen. Die müsste man einkassieren, domestizieren und von der Außenwelt abriegeln. Da ist sie nicht der richtige Typ dafür. Da fehlt ihr die mütterliche Strenge. Wer bleibt übrig? Gebundene Männer? Liierte Männer? Verheiratete Männer? Männer in festen Händen, fällt mir dazu ein. Genau, erwidert sie. Von den verheirateten Männern, die man als Frau à la Katrin näher kennenlernt, sind 80% unglücklich verheiratet und zwar auf charakterlich so schöne, feinfühlige Weise, dass es deren Frauen großteils noch gar nicht wissen und auch gar nicht wissen sollen, Das könnte sie verletzen. Die Männer sind aber dessen ungeachtet intensiv auf der Suche nach einer Alternative fürs weitere Leben in einer vorerst nur nebenbei geführten, aber an sich fixen und später einmal ewigen Secondhand-Partnerschaft mit einer möglichst unkomplizierten, mit beiden Beinen im Leben stehenden, unternehmungslustigen, zu vielem bereiten und für alles offenen Frau wie Katrin. Eher seltener kommt es deshalb vor, dass diese Männer mit ihren Langzeitfrauen noch wunderbar und ausreichend Sex haben und es ihnen daheim nur an guten Gesprächen, langen gemeinsamen Spaziergängen und kulturellen Abenteuern mangelt. Nein, es ist eher umgekehrt. Und zwar eher ausnahmslos, also immer. Okay, es reicht. Diese Männer scheiden für Katrin allesamt aus. Verbleiben die 20% glücklich Verheirateten. Deren Botschaft ist klar. Sie wollen mit ihren Partnerinnen alt werden oder haben sich zumindest damit abgefunden, dass es so sein wird. Doch ein bisschen Spaß zwischendurch, ein bisschen Aufregung, ein bisschen Herzklopfen, die sogenannte Würze, könnten sie schon ganz gut gebrauchen und dafür werfen sie sich auch ordentlich ins Zeug. Da können sie sich von Seiten zeigen, die sie selbst gar nicht mehr an sich kannten, die aber einst der Grund waren, warum sie von ihren Partnerinnen geschätzt, geliebt und letztlich auserwählt worden sind. Sie haben es nicht verlernt. In ihren kurzen Ehekarenzen sprühen sie plötzlich wieder vor Charme und brillieren mit Originalität und Witz. Für ein paar ihrem Familienalltag abgetrotzte Tage und Nächte im Monat legen sie einer Frau wie Katrin die Welt zu Füßen. Es ist nur ihre kleine, spießig begrenzte, streng geheime Reserve- und Ausnahmewelt, aber immerhin. Und so einer ist Richard, kombiniere ich. Ja, warum auch nicht, fällt mir nach längerer Pause dazu ein. Da ist mir freilich nichts Großartiges eingefallen, muss ich gestehen. Jedenfalls besser als nichts, findet Katrin. Klingt auch nicht restlos begeistert. Und dafür fährst du extra nach München? Ja, auch dafür, sagt sie. Auch? Wofür noch? Egal. Gibt es noch einen zweiten Richard? Nein, einer genügt. Sondern? Das erzähle ich dir bei unserem nächsten Treffen. Ich bin überrascht. Wir treffen uns wieder? Ich denke schon. Man trifft sich bekanntlich immer zweimal, sagt sie. Lächeln eins. Sie kriegt, was sie verlangt. Außerdem hat sie soeben einen Schluck von meinem Rotwein genommen. Das sehe ich gar nicht gern. Da bin ich wirklich empfindlich. Rosenheim, Teil 1. Ein paar Worte zu Rosenheim, in dessen Stationsnamen der Zug unwiderruflich Deutschland erreicht hat und einmal kräftig durch alle Düsen schnauft, bevor es ab nach München geht. Rosenheim? Kenne ich. So wie man sagt, Venedig? Kenne ich. Markusplatz, Tauben, Regen, Gummistiefel, schlechte Pizza, dafür recht klein. Aber sonst sehr schön. Tolle Stadt, muss man gesehen haben. Katrin schnappt frische Luft und baut sich bestimmt ein paar Dehnübungen ein, schätze ich. Ich bin im Abteil geblieben und habe mir Notizen gemacht. Ich bin nicht stolz auf diese Zeilen und ich brauche schnell noch einen Schluck Rotwein, um mir vorstellen zu können, wie ich den Mut fasse, sie den Münchnern als Textprobe für mein geplantes, also mein noch in Überarbeitung begriffenes und hier nur flüchtig anskizziertes Essay-Projekt, die Alternative zum Alkoholbruchprojekt, unter die Nase zu reiben. Sollte ich den Text tatsächlich herzeigen, werde ich dazu sagen, dass ich mir über Aufbau und genauen Inhalt noch wenig Gedanken gemacht habe. Mir ginge es hierbei ausschließlich um den satirischen Ton, in dem mein deutsch-österreichisch-schweizerischer Stationsführer-Essay mit dem Arbeitstitel »In einem Zug« verfasst sein soll. Nein, ich werde nicht satirischer Ton, sondern komödiantischer Ton sagen. Die Buchverleger und Theaterleute, die an Lesern und Zuschauern interessiert sind, verabscheuen nämlich das Wort Satire, noch dazu völlig zu Recht. Noch ein Wort zu meinem Essay-Projekt. Die Münchner haben es bereits mehrmals abgelehnt. Ich werde trotzdem noch ein letztes Mal versuchen, es ihnen zu verkaufen. Das ist, ehrlich gestanden, eine reine Hinhaltetaktik von mir. Ich stelle mich blöd und ich gewinne damit Zeit unter uns. Es ist mein ganz persönliches Satireprojekt für München. Weder lustig noch ernst, aber wirklich. Katrin kommt zurück und wirft mir und dem letzten Weinfläschchen je einen bemüht verständnisvollen Blick zu. Ich lasse gerade meine Unterlagen verschwinden und fürchte, dass sie mich darauf ansprechen wird. Macht sie aber nicht. Sie gibt mir noch ein paar Sekunden Zeit, nickt mir wohlmeinend zu, scheint zu prüfen, ob noch alles in Ordnung ist mit mir und ob ich entsprechend belastbar bin für die nächste Runde. Dann tut sie nämlich genau dort weiter, wo sie vor Rosenheim aufgehört hat. »Und was ist euer Modell?«, fragt sie. »Was meinst du? Was habt ihr für einen Pakt?« »Wer? Regina und du?« Wenn ich ganz ehrlich bin, spüre ich gerade ziemlich den Alkohol. Und ich habe das Bedürfnis, diese Frage, auf die es im Grunde keine Antwort gibt, weil wir, auf das Wir komme ich vielleicht später noch zu sprechen, wenn ich nicht darauf vergesse, weil wir, Gina und ich, die Antwort stattdessen einfach leben, ohne groß darüber nachzudenken. Ich habe also das Bedürfnis, diese Frage mit möglichst klug klingenden Worten zu beantworten. Deshalb sage ich, wir haben ein Drei-Leben-Modell. Was bedeutet das? Jetzt bin ich aber neugierig, sagt sie. Also, unsere Beziehung besteht aus drei Lebensperspektiven, aus einem Ich, einem Du und einem Wir. Was mich betrifft, ich lebe erstens mein eigenständiges Leben. Ich lebe zweitens das eigenständige Leben von Gina als ihr Lebensbegleiter mit. Und ich lebe drittens das Leben zu zweit mit ihr, also unser gemeinsames Leben. Und bei Gina verhält es sich entsprechend. Mir ist zumindest nichts Gegenteiliges bekannt. Also haben wir insgesamt sogar 5 Leben. Das Gemeinsame haben wir ja nur einmal. Das gefällt Katrin. Ich wusste es. Da kann sie als Therapeutin noch etwas vom alternden Autor lernen, auch wenn es nur Phrasen sind. Das Problem ist, dass ich mein soeben ins Leben gerufenes Drei-Leben-Modell natürlich näher erklären muss. Und da wird sie unerbittlich sein. So gut kenne ich sie bereits. Ich bin jedenfalls neugierig, auf welches meiner drei Leben sie sich stürzen wird und konzentriere mich in meinen Ausführungen deshalb einmal sicherheitshalber auf das dritte, das gemeinsame. Das bietet ihr wahrscheinlich die geringsten Angriffsflächen. Es geht ja im Grunde auf folgende Binsenweisheit zurück. Man muss in einer Beziehung möglichst viele Dinge, die Spaß machen, möglichst gerne und möglichst oft zu zweit machen und diese Zweisamkeiten über die Jahre hegen und pflegen. Man darf sie also, zum Beispiel über das Trennende gemeinsamer Kinder hinweg, nicht verlernen. Hausnummer, Reisen, Konzerte, schöner Wohnen, Essen, Theater, Wandern, Wein trinken, Baden, Skifahren, Filme schauen. Das ist die Kurzversion. Die längere endet damit, dass Katrin, die mir angeregt zuhört, eine ihrer Augenbrauen für meinen Geschmack etwas zu hoch hinaufzieht. Ja, ich weiß, sage ich. Was weißt du? Das klingt in deinen Ohren vielleicht etwas spießig, fragt sie. Nenne es spießig, von mir aus. Aber so ein gediegenes Spießertum zu zweit ist härter erarbeitet, als es den Anschein hat. Außerdem hat sich diese Idee von Zweisamkeit erst über die Jahre entwickelt. Das war nicht unser ursprüngliches Programm. Gina hätte sich auf dem Absatz umgedreht, wenn ich ihr mit der Pflege gemeinsamer Interessen dahergekommen wäre. Wir dachten, wie alle frisch Verliebten, die sich in ihrer innigen Umarmung unbesiegbar fühlen, die Welt sei nur eine Randerscheinung außerhalb unserer selbst, eine Kulisse, ein Abenteuerpark, allenfalls ein Feinkostladen zum Stillen unseres Erlebnishungers. Wir waren keine Wilden. Und zwar nicht danach, Bäume auszureißen, Ozeane zu durchqueren und Schallmauern zu durchbrechen. Wir legten es romantisch an, pflückten uns jede Nacht einen anderen Stern vom Firmament und nahmen ihn zu uns ins Bett. In der erstbesten Stunde, in der sich da so etwas wie Gewohnheit einzuschleichen begann, kamen wir auf die glorreiche Idee, an einem Baby zu basteln, an unserem gemeinsamen Wunschkind für die Zukunft. Vorsicht! Dreifaches Oxymoron. Ein gemeinsames Kind entzweit. Ein Wunschkind wünscht selbst. Ein Kind für die Zukunft ist hautnahe Gegenwart, um nicht zu sagen 24 Stunden Echtzeit exklusive Überstunden. Zu spät. Als Tanja da war, schafften wir es nicht mehr, uns Sterne vom Himmel zu holen. Wir schliefen vorher ein. Und die gesammelten Sterne in unserem Bett hörten auf zu leuchten und zogen sich zurück. Sie vertrugen kein irdisches Staccato aus Strampeln und Geplärre. Gina und ich reagierten auf die tagesfüllenden Bedürfnisse unserer kleinen Prinzessin eher ausweichend. Jeder überließ dem je anderen den Vortritt. Das machten wir uns bald gegenseitig zum Vorwurf, wie jede Schwäche oder auch nur Pause, die sich der eine auf Kosten und Mühen des anderen zu leisten erlaubte. Ich war in der bevorzugten Rolle. Ich hatte Glück. Ich hatte Erfolg. Ich war der Besserverdienende. Ich durfte länger arbeiten. Ich durfte meine Liebesromane schreiben. Ich brannte dafür. Denn so blieb ich in Kontakt zu unseren Sternen und konnte sie schriftlich zum Leuchten bringen. Zudem gönnte ich mir und meinem Ego ausgiebige Freigänge in Form von Lesereisen. Gina drückte alle vier Augen zu, ihre zwei und jene Tanjas. Immerhin brachte ich ja einiges an Geld nach Hause. Ich erinnere mich noch gut an unser erstes Rendezvous in der neuen Welt. Es erwies sich als Blind Date. Sie hieß zwar noch immer Gina, aber ihre Blicke suchten in meinen vergeblich nach Halt und ihre Hand fühlte sich fremd an. Nicht wegen der raueren Haut, sondern in der Art, wie sie meine Hand berührte und ich ihre Berührung erwiderte. Wir streichelten uns nicht, wir tätschelten uns gegenseitig Mut zu und unsere Küsse waren zaghaft und baten um Nachsicht und Geduld. Ein trauriges Treffen? Keineswegs. So waren wir nicht. Wir prosteten uns mit unseren Rotweingläsern zu und zwinkerten einander an wie die verschworenen Komplizen, die wir waren. Wir belächelten milde unser rührig um uns bemühtes Candlelight, das tatsächlich glaubte, uns die Sterne ersetzen zu können. Und an intimem Gesprächsstoff mangelte es uns ohnehin nicht. Zum Beispiel waren bei Tanja oben schon wieder ein, zwei Zähne locker und es galt, stellvertretend für die konsumtechnisch überforderte Zahnfee, eine Auswahl an bald anstehenden Trostgeschenken für den Zahnverlust zu treffen. Noch bevor der minütlich zu erwartende Alarmanruf der Babysitterin eintreffen konnte, beschlossen wir, dass es ein wunderschöner Abend war und dass wir so etwas Ähnliches von nun an öfter machen sollten. Unsere Wiederbegegnung zu zweit war sogar noch ausbaufähig. Da war jede Menge Luft nach oben, dessen waren wir uns sicher. Überdies könnten wir ja daheim, eventuell, vielleicht sofern Tanja schon schläft und wir selbst munter genug sind, wir könnten ja noch gemeinsam einen Film anschauen. Gute Idee. Und der Sex? Fragt Katrin. Na klar. All meine Bemühungen, das Thema stilvoll zu umkreisen, waren vergebens. Ich hatte vergessen, mit wem ich hier sitze. Vielleicht sollte ich den Schaffner rufen, um ihm mitzuteilen, dass ich mich von dieser Frau hier belästigt fühle und ihn fragen, ob man sie aus dem Abteil entfernen kann. Sie möge den Herrn Photovoltaik Ramazzotti im weißen Sakko damit beglücken. Nein, geht nicht. Der ist ja in Rosenheim ausgestiegen. Aber egal, sie findet schon wen. Vielleicht sogar den Schaffner selbst. Wie oft habt ihr Sex? Fragt sie. Meine möglicherweise letzten Worte vor dem Schaffnerruf lauten: So oft wir wollen. Aber oft will nur der eine und die andere nicht, weiß Katrin. Manchmal auch umgekehrt, ergänze ich als emanzipierter Mann. Und wie ist es bei euch? Herr Schaffner, wer weniger will, setzt sich bei uns durch, fällt mir doch noch ein. Und wie geht derjenige, der mehr will, damit um? Gelassen. Du meinst, er geht fremd? Nein, das meine ich nicht. Du bist nie fremd gegangen? Im Zweifelsfall, und weil man zwar als Zeuge zur Wahrheit verpflichtet ist, nicht aber als Angeklagter, in dessen Rolle ich mich offenbar gerade befinde. Nein. Und Regina auch nicht? Da musst du Gina fragen, die weiß es wahrscheinlich besser als ich. Mir ist jedenfalls nichts Gravierendes in dieser Richtung aufgefallen. Ihr seid beide in all den Jahren niemals fremdgegangen? Das gibt es nicht. Das glaube ich dir nicht. Ich bleibe wortlos, ziehe heftig die Augenbrauen hinauf und hinunter und gebe ihr hoffentlich das Gefühl, dass sie soeben eine der unsinnigsten Fragen gestellt hat, auf die man eine ehrliche Antwort zu kriegen erwartet. Aber sie hat eine Antwort von mir gekriegt. Und wie seid ihr mit dem Verlust eurer Leidenschaft umgegangen? Fragt sie. Welcher Verlust? Eurer Leidenschaft? Was meinst du? Naja, irgendwann ist ja der Ofen aus. So, jetzt reicht es mir. Jetzt ist es soweit. Mein Ofen ist aus. Jetzt mache ich etwas Unübliches und dabei hilft mir wieder einmal der gute alte Alkohol bzw. dessen Wirkung. Ich sage ihr Folgendes ins Gesicht. Liebe Katrin, die Anrede betone ich schon einmal feierlich und bedeutungsschwanger. Liebe Katrin, du bist doch eine intelligente, niveauvolle, empathische, was fällt mir noch ein, eine gescheite, reflektierte, kluge Frau. Aber nein, sagt sie, lächeln drei, voll ironisch. Also sie meint, da habe ich natürlich vollkommen recht. Wieso, bitte, wieso musst du andauernd über meinen Sex und meine Leidenschaft reden? Sollte ich da etwas wissen? Willst du dich aussprechen? Jetzt ist sie still und lächelt alle ihre Lächelvarianten durch auf der Suche nach der passenden, die sich gar nicht so leicht finden lässt. Ich kann mir schon vorstellen, dieser Richard beschäftigt dich. Du hast ihn länger nicht gesehen, du bist vielleicht ein bisschen aufgeregt. Ich bin überhaupt nicht aufgeregt, protestiert sie. Oder aufgewühlt. Ich bin auch nicht aufgewühlt. Aufgeganselt wäre mir noch dazu eingefallen, aber ich will es nicht übertreiben. Es ärgert dich einfach, wie verlogen diese Geschichte ist, wie leicht er es sich macht. Er genießt die Stunden mit dir. Dann geht er heim zu seiner Familie. Er hat sein Sicherheitsnetz, er hat die Geborgenheit. Auf so eine Geborgenheit kann ich verzichten. Und du bist allein, fällst wahrscheinlich in ein Loch. Ich falle in kein Loch und ich bin heilfroh, allein zu sein. Das kannst du mir glauben. Sie hat übrigens eine ziemlich kräftige Stimme, wenn sie will oder wenn sie nicht anders kann. Jedenfalls wächst in jeder Sekunde dein Hass auf alle glücklichen Ehen dieser Welt, sage ich. Das stimmt nicht. Und da kommt dann einer wie ich daher, zur falschen Zeit, im falschen Zug, ein Schriftsteller, der über die Liebe geschrieben hat und dem irgendwann einmal der Stoff ausgegangen ist. Das ist natürlich ein gefundenes Fressen für dich. Blödsinn. Nämlich einer, der dann auch noch behauptet, eine wirklich gut funktionierende Zweierbeziehung zu führen, die zu einer Zeit begonnen hat, als du gedanklich noch bei deinem rothaarigen Englischlehrer warst. Er war nicht rothaarig, schreit sie. Ja, da sitzt einer und spricht von einer glücklichen Beziehung, aber das willst du jetzt nicht hören. Das kannst du, dank Richard, das kannst du momentan so überhaupt nicht gebrauchen. Sie will mich unterbrechen. Ich gebe ihr aber keine Chance. Ich bin nicht mehr zu bremsen. Ich bin so richtig in Fahrt gekommen. Unter uns die volle Satire. Aber es macht trotzdem mächtig Spaß. Da versuchst du natürlich hineinzubohren, die Schwachstelle zu erkennen, den Fehler zu finden. Und da ist es dann leicht bei einem schon etwas älteren Mann wie mir, da ist es dann leicht und gut und recht und billig. Halt! Ruft sie. Da musst du praktisch nur eins und eins zusammenzählen, um dahinter zu kommen, was da wohl das passende Thema sein wird, wo er in die Knie gehen wird. Der Sex, natürlich, die Leidenschaft, klar. Das ist bei ihm sicher alles auf der Strecke geblieben. Seine Frau langweilt sich daheim zu Tode oder vergnügt sich mit einem jungen, agilen Arbeitskollegen, von dem der müde Schriftsteller natürlich nichts weiß. Er und sie gehen höchstens noch wandern oder spazieren wegen der Anstrengung oder Golf spielen, Gott behüte, sonst läuft da nichts. Wenn er das Wort Sex nur hört, zuckt er schon zusammen. Schreiben kann er auch nicht mehr. Da stechen wir jetzt voll hinein. Nein, 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 stopp, 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 ruft sie. Ende des Redeschwalls. Ich bin fertig. Pause. Ich lehne mich erschöpft, aber zufrieden zurück. Mein Mund ist trocken. Wasser ist hier weit und breit keines in Sicht. Am besten, ich genehmige mir einen Schluck Wein.
Christian Berkel mit der 7. Folge aus dem Roman In einem Zug von Daniel Glattauer. Das Buch ist im Dumont Verlag erschienen. Das ungekürzte Hörbuch bekommen Sie als Download bei Dumont Audiobook und als MP3-CD bei der Audio Verlag. Diese Folge können Sie 7 Tage im Internet hören, ndr.de/kultur und in unserer NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Beate Rüsapp. In Saudi-Arabien haben die ersten Spitzengespräche zwischen den USA und Russland zum Ukraine-Krieg begonnen. Der neue US-amerikanische Außenminister Rubio und sein Kollege Lavrov sind in der Hauptstadt Riad zusammengekommen. Die Gespräche sind umstritten, da weder die Ukraine selbst noch EU-Länder am Tisch sitzen. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Makejew, warnte vor einer Vereinbarung über die Köpfe der Ukraine hinweg. Er sagte im Bayerischen Rundfunk, die Europäer müssten militärisch weiter fest an der ukrainischen Seite stehen. Ansonsten drohe eine neue Katastrophe.
Na, das wird dann eine komplette Niederlage Europas sein, weil wir wissen es ganz genau, wenn Ukraine dann Russland überlassen wird, von den Amerikanern, von den Europäern, dann sind die Europäer die Nächsten. Und dann werden die Sirenen nicht nur in Kiew heulen, sondern auch in Polen, in Baltikum und auch in Berlin. Wir sehen es schon heute, Russland.